Markus 13, die Verse 1 bis 13. Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll? Jesus fing an und sagte zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin's, und werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Es muss so geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Ihr aber seht euch vor, denn sie werden euch den Gerichten überantworten, und in den Synagogen werdet ihr gegeißelt werden, und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jeder Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Und es wird ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben, und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig. Zum Gebet wollen wir uns erheben. Danke, lieber Vater, dass du uns heute Morgen wieder durch deinen Sohn unter dein Wort zusammenrufst. Danke, dass dein Wort uns Wegweisung, Mitte, Durchblick und Zukunftsperspektive schenkt, weil du dich in deinem Wort verbürgt hast und dich darin offenbarst und in allen Irrungen und Wirrungen dieser Welt gestern, heute und derselbe in Ewigkeit warst, bist und bleibst. Und du, Herr, kennst auch unser Herz, dass sie immer wieder von Umständen, Menschen, äußeren Erfahrungen entmutigen lässt, wankelmütig, verzagt wird, angstvoll in die Zukunft schaut und wir dich durch unseren Unglauben betrüben. Vergib uns, Herr. Und danke, dass wir jetzt aber mit all diesen kleinen und großen Paketen zu dir kommen dürfen und wissen dürfen, du hörst uns und wir durch dein Wort jetzt auch ganz neu Ausrichtung und Wegweisung erfahren dürfen. Bitten dich, Herr, ganz besonders für deine Gemeinde weltweit, und zwar besonders die dieses, was dein Wort uns jetzt gerade gesagt hat, schon in ganz besonderer, schwieriger Weise erfahren. Herr, wir bitten dich, dass du ihnen Trost, Zuversicht bist, schenkst jeden Tag neu, dich als der treue Herr ihnen offenbarst. Und bitten dich ganz besonders, Herr, komme bald. Segne du jetzt deinen Boten Andreas Schäfer, rüste ihn aus mit deiner Kraft und Vollmacht, dass er uns dich als den gegenwärtigen und zukünftigen und wiederkommenden Herrn groß macht. Danke, dass du jetzt unter uns bist und wir hören dürfen und dir gehorchen und dich durch Glauben ehren. Amen.
Das Evangelium gibt's jetzt auch schriftlich. Wie ein Lauffeuer ging diese Nachricht in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts durch die römischen Gemeinden. Das geht doch nicht. Doch, das Evangelium gibt's jetzt schriftlich. Unser Bischof gemeinsam mit seinem Sekretär haben das Evangelium schriftlich niedergelegt. Begeisterung. Begeisterung bei Phöbe und Priska, Aquila und Epinetus, Maria, Andronikus, Junias, bei Urbanus, Stachus, Apelles, Herodion, Narzissus, Tryphena, Tryphosa, bei Persis, Rufus, bei Asynkritos, Phlegon, Hermes, Padrobas, Hermas, Philogas, Julia, Neureus, Olympias. Das sind nur ein paar der vielen, vielen Gemeindemitglieder aus Rom. Ich habe nur die Liste vorgelesen aus Römer 16. Noch wie viel mehr waren begeistert. Tatsächlich, Petrus hat Johannes Markus beauftragt, ein Evangelium zu schreiben. Nicht nur mündliche Überlieferung, schriftlich hatte man das jetzt. Und jetzt gab es tatsächlich das Markus-Evangelium. Die Leser, tatsächlich römische Christen in den 60ern des ersten Jahrhunderts. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Wir schlagen eine von unseren 15 Bibeln auf und holen da eben mal das Markus-Evangelium raus. Die hatten das nicht. Die hatten kein Neues Testament. Die hatten kein Matthäus, kein Lukas, kein Johannes. Die hatten die Weitergabe des Evangeliums der apostolischen Tradition. Es haben die aber in Rom das Glück gehabt, dass ihr Bischof Apostel Petrus da saß und an dem Schreibtisch, am selben Schreibtisch, saß Johannes Markus, der Autor des Markus-Evangeliums. Und jetzt hat er ein wunderschönes Evangelium geschrieben, das Markus-Evangelium. Das ist das Thema unserer Dienstbibeltage gewesen. Und es ist heute noch. Markus-Evangelium, Jesus pur, so haben wir es genannt. Und haben entdeckt, das war das Ziel des Markus-Evangeliums. Das Ziel des Markus-Evangeliums war, dass die an Jesus Christus glaubten, damals in den 60ern, dass sie Stärkung bekommen haben, dass sie Mut bekommen haben, dass sie sich gefreut haben an diesem Jesus, zu dem sie Vertrauen gefunden hatten, an den sie glaubten. Und jede Seite des wunderbaren Markus-Evangeliums sollte ihnen zeigen, Mann, habt ihr es gut, dass ihr Jesus kennt. Mann, habt ihr es gut, dass ihr diesen Sohn Gottes gefunden habt, der für euch in diese Welt gekommen ist. Das ganze Markus-Evangelium, haben wir erkannt und entdeckt, hat eine unwahrscheinliche Dynamik, baut sich immer mehr auf einem riesengroßen Crescendo. Es ist ja das kleinste, schmalste, das dünnste Evangelium von dem Umfang her, nur 16 Kapitel, das kann man am Nachmittag mal eben kurz durchlesen. Und von diesen 16 Kapiteln ist ab dem Kapitel 11, ist es noch, eine einzige Woche beschrieben, die berühmte markinische Passionswoche, die Zeit von Palmsonntag bis Ostersonntag. In großen, dichten Sätzen nimmt uns Markus mit hinein, wird immer breiter, immer intensiver, immer ausführlicher in dieser markinischen Passionswoche. Sonntag, Einzug, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Abend, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag, alles ist bei ihm zusammengeballt. Und intensiv in diesen Tagen. Es geht ihm darum, uns Jesus zu zeigen, als den Gekreuzigten, als den für uns Gekreuzigten und als den für uns auferstandenen Herrn und Gott. Er ist der große Diener, der für uns das Lösegeld bezahlt hat. Und das ist das tiefe Glück der Jesusleute aus der römischen Gemeinde damals, die zum ersten Mal das Markus-Evangelium gelesen haben und uns heute seit 2000 Jahren finden Jesus Leute Stärkung in diesem Evangelium. Sagen, ja, das ist der Jesus, an den ich glaube und auf den ich gegründet bin, durch den ich den Zugang habe zum lebendigen Gott und Vater. Leben und Ewigkeit mir geschenkt ist durch Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Das Eigenartige für uns ist, dass in der Woche, in dieser markinischen Passionswoche, wo ja alles bei Markus auf das Kreuz zuströmt, mit einer riesengroßen Dichte, es ein Kapitel gibt, ein einziges Kapitel gibt, das für uns eigentlich wie fremd quer drinsteht. Und dieses Kapitel haben wir jetzt gerade ein Stück draus gelesen. Wir haben uns vorgenommen, dieses fremde Kapitel für uns, ich betone für uns, fremde Kapitel Markus 13, heute zum Abschluss noch einmal ganz kurz auf den Leuchter zu stellen. Denn überraschenderweise wird in der Passionswoche, unmittelbar bevor Jesus stirbt, in Markus 13 intensiv von der Wiederkunft Jesu und von der Zeit der Wiederkunft Jesu berichtet. Da wird der durchschnittliche Christ heute sagen, wenn überhaupt man darüber sprechen kann, dann können wir das jetzt einmal später machen. Das steht jetzt nicht ganz oben auf der Ordnung. Jetzt haben wir gerade ein anderes Thema. Das große Thema ist jetzt ja gerade Leiden und Sterben und maximal noch Ostersonntag. Aber jetzt Wiederkunft Jesu Christi, das ist jetzt nicht das große Thema. Das machen wir später. Der anders so dachte, das war Jesus. Jesus lag es daran, dass in den absoluten Kerntagen seiner irdischen Existenz wenige Stunden bevor er sein Leben für die Schuld dieser Welt gelassen hat, ein Thema im Evangelium in ganz besonderer Weise noch auf den Leuchter gestellt wird, nämlich die schlichte und einfache Botschaft: Ich komme wieder. Ich komme wieder. Das mussten alle, das durften, das sollten, das konnten alle Jesusleute seit 2000 Jahren hören und wissen. Zentral unseres Glaubens an Jesus Christus ist: Jesus Christus kommt wieder. Das ist natürlich, das wissen wir miteinander, das ist heute in unserer Zeit, in der noch nicht christlichen Welt, sowieso ganz klar, aber auch in der christlichen Welt absolut nicht mehr normal. Das ist eine ganz komische Verschiebung, hat da stattgefunden, und deswegen tut uns das so gut, dass wir heute Morgen das für uns hören, das zu Jesus pur, das zum Markus-Evangelium, das zum Kernbestand der christlichen Gemeinde seit 2000 Jahren, das dazugehört, dass Jesus Christus wiederkommt. Und deswegen aller Kürze, diese wunderbare, unglaubliche Selbstverständlichkeit, mit der das die Bibel uns lehrt: Jesus kommt zurück. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das ist gar kein Thema. Das ist nicht gar nicht am Rand oder nochmal eine Fragestellung. Könnte es eventuell sein, dass wir damit rechnen könnten, Jesus Christus käme noch einmal zurück auf diese Erde? Gar kein Wackeln, gar kein Schwanken. Das ist eine Elementaraussage. Von dort wird er kommen, heißt nach dem Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, in der Zusammenfassung des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Wir wissen miteinander, das ist in dieser Weise gar nicht mehr selbstverständlich unter uns Christen. Wir haben noch ein Restwissen, dass das möglich ist, aber wir schieben es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, das ist ja dann die berühmte Endzeit, wann auch immer dann das Ende ist. Und wir haben jetzt eine ganz andere, wichtige Gegenwart zu bewältigen. Und was dann die Endzeit ist, oh, das ist dann irgendwas. Das liegt auch in diesem komischen Begriff Endzeit. Allein an sich schon ein Fehler, dass wir das Ding Endzeit genannt haben. Das ist nicht Endzeit, das ist Zielzeit. Das ist ein Riesenunterschied. Ob ich auf ein gruseliges Ende zugehe, irgendwo auf einen riesen Abgrund zusteuere oder in meinem ganzen Leben ein Ziel erstrebe. So ein Unterschied, ob ich sage, das Ende oder das Ziel. Das sind Welten dazwischen. Es ist nicht die Endzeit, die auf uns zukommt und der wir drin stecken. Es ist die Zielzeit. Und zum christlichen Glauben gehört elementar dieses Wissen um die Zielzeit dazu. Jesus Christus kommt zurück. Das war für alle Zeiten, aller Generationen immer wichtig, aber ich glaube, ich muss Ihnen jetzt kein gesellschaftskritisches Gesamtbild malen, um zu sagen, für uns heute ist das absolut überlebenswichtig zu begreifen, dass wir mit unserem Leben, mit unserem aktuellen Leben heute nicht auf den Abgrund zurasen. Wir erleben das ja in ganz unterschiedlicher Weise, wie wir ticken und aufgestellt sind und welchen Informationsgrad und welche Informationslust und Informationseinschätzung wir haben. Aber die gesamtgesellschaftspolitische Auflösung, die ist mit Händen zu greifen, eine komplette Normenlosigkeit, und völlig neue diktatorische Strukturen werden aufgezogen. Apartheidssysteme unterschiedlichster Art feiern ihre Auferstehung in neuer Gestalt. Pervers, was abläuft, das sehen wir. Und dann kriegen wir Christen so diesen melancholischen, depressiven Grundton und fahren einmal in die tiefe Senke unserer Endzeit-Apokalypse hinunter. Und Jesus sagt: Nein, 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 nein. Mit jedem Tag rast ihr auf meine Wiederkunft zu. Euer Leben läuft auf Jesus zu. Jesus kommt euch entgegen. Jesus kommt euch entgegen. Das muss man sich doch bewusst machen. Wenn ich das nicht im Kopf habe, wenn ich das nicht im Herz habe, wenn ich das im Leben habe, das wird meinen Alltag natürlich ganz anders gestalten. So ein vom Lebensgefühl vollkommen unterschiedlich ist, ob ich sage, mein Ende naht, oder ob ich sage, mein Ziel kommt. Das sind ja völlig verschiedene Welten. Stell dir vor, ja, du erwartest die geliebte Person, die endlich nach langer Zeit zurückkehrt. Ihr habt euch verabredet am Flughafen. Wenn ein Flugzeug kommen darf heute, also es kommt vielleicht ein Flugzeug, also ihr habt ja verabredet am Flughafen, die Person kommt zurück und du gehst und dahin und Leute fragen dich, wo gehst du hin? Du sagst, ich gehe zum Flughafen, das Ende kommt. Ja, da wird da der Kontakt ja durch begeistert sein. wenn du den Kontakt, der auf dich zukommt, als das Ende bezeichnest. Nein, mein Ziel kommt. Die ganze Warterei hat ein Ziel. Diese Person, die aus diesem Flieger steigt, auf die habe ich gewartet. Das ist mein Ziel. Jesus ist mein Ziel. In der Zukunft kommt mein Ziel und nicht mein Ende. Ganz wichtig für Jesus, Leute. Ganz, ganz wichtig für Jesus. Denn sonst rauscht ihr mit der Majorität der aktuellen Christenheit in diesen unendlich furchtbaren Mix aus Verzweiflung, aus Verlorenheit, aus Selbstüberschätzung, aus Entmächtigung, aus Anpassung und Götzendienst und Wortuntreue und Unglaube hinein. Und das kann nur ein Gegenmittel geben, dass ihr jeden Tag euch das neu bewusst macht. In der Mitte eures Glaubens steht der Gekreuzigte, der Auferstandene und der wiederkommende Herr, der Gekreuzigte und Auferstandene und der wiederkommende Herr. Das ist die Chemie, das ist der Cocktail, mit dem ihr in Jesus euer Leben bewältigen könnt. Egal, in welchen gesellschaftspolitischen Umständen wir zu leben haben, heute und morgen und übermorgen. Diese wunderbare, unglaublich schöne Selbstverständlichkeit, das ist das eine. Jesus kommt wieder. Das zweite ist das Überraschende im ersten Satz von Jesus. Der erste Satz von Jesus im Text ist für uns natürlich insofern ganz, ganz wichtig, dass wenn wir jetzt sagen, Jesus, wenn du jetzt weißt, dass du wiederkommst, was willst du uns angesichts der Zeit deines Wiederkommens als allererstes, als allerwichtigstes, zuallererst sagen? Und er sagt uns, lasst euch nicht verführen. Hätten Sie diesen Satz erwartet, wenn Sie es nicht schon wüssten? Hätten Sie diesen Satz erwartet? Das ist der allererste Satz. Jesus kommt wieder und Jesus sagt, ich komme wieder und angesichts dessen, dass ich wiederkomme, lasst euch nicht verführen. Das ist doch wichtig. Das heißt, er nimmt uns mit hinein und sagt, die Umstände meines Kommens, die werden verwirrend sein. Das müsst ihr wissen, damit ihr nicht auf die Alternativen reinfallt, die euch da angeboten werden in den Zeiten meines Kommens. Wie wird das denn sein? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du kommst so alles klar. Ja, 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 ja. Und dann werde ich der sein, der sagt, ich bin. So das Ich bin ist ja nicht nur eine Kennzeichnung, ein Motto, ich bin, sondern ich bin's ist dieses berühmte, göttliche Ich bin's. Nur einer, nur Gott kann so sagen, ich bin's. Aber nun sagt Jesus, es werden ganz viele kommen, die sagen, ich bin's. Ich bin die Alternative. Ich bin der Gottesersatz. Ich bin jetzt das Wichtigste. Ich bin's. Seit 2000 Jahren tauchen ununterbrochen die Ich bin's auf. Die Ich bin's tauchen außerhalb des christlichen Lebens auf. Die Ich bin's tauchen innerhalb des christlichen Lebens auf. Immer wieder gibt es Systeme, die sich an die Stelle stellen, wo eigentlich Gott hingehört. Er zuerst, allererst Jesus, zuallererst Wichtigstes, Göttliches. Jesus, ich bin's. Und wenn etwas an diese Stelle kommt, ist automatisch klar, jetzt werden wir verführt. Das kannst du jetzt quasi ununterbrochen in deinem normalen Leben übertragen. Ununterbrochen. Das können unterschiedlichste Systeme sein, wir kennen die Klassiker. Mein Ego kann zum Beispiel zum Ich-Bins werden. Natürlich, das ist ganz normal. Wenn ich keinen Gott mehr habe, rutsche ich in die Mitte. Das ist ja das Normale. Und dann gibt es diese furchtbare Selbstvergötterung. Ich drehe mich 83 Mal um mich selbst und sage mein Ich-Bins mir immer selber zu. Das ist so grauenvoll, wenn Menschen im götzendienerischen Ich-Bins-Modus ihres Egoismus sich unterdrehen. Also, ihr wisst auch, dass wir natürlich immer auch von außen her neue Ich-Bins haben. Ich-Bins sagen wir und müssen gemeinsam die Welt jetzt gerade ökologisch retten. Ich-Bins sagen wir und stellen die Gesundheit an die allererste Stelle. Ich-Bins sagen wir und gucken auf unseren Kontostand. Ich-Bins sagen wir und gucken auf unsere soziale Stellung. Überall tauchen diese Ich-Bins auf. Habt ihr sie noch nicht identifiziert? Ich bin's sind immer die Größen, die sich an die Stelle stellen, wo eigentlich Jesus Christus sein Ich bin's allein und ausschließlich und zuerst zu sagen hat. Jeder von uns hat schon solche Ich bin's-Alternativen erlebt und jeder von uns ist auch immer wieder in solche Ich bin's-Fallen hineingetappt. Die Surrogate, die Ersatzstoffe, die Ersatzchristusse, die bieten sich euch an, immer wieder an. Natürlich bieten sie euch an. Immer da, wo ich ein Vakuum habe, wo ich nicht ganz stark gefühlt bin, mit der Ziehhoffnung auf den wiederkommenden Jesus, haben es die Ersatz-Ich-Bins unheimlich leicht. Denkt daran, lasst euch nicht verführen. Aber es ist ja nicht nur die Verführung, es ist ja auch das andere, was Jesus uns in diesem Teil sagt, nämlich, dass im Zusammenhang mit dem Jesuskommen es Jesuskommen Wehen geben wird. Dieses starke Bild, da braucht man nur nicht 5 Kinder auf die Welt gebracht zu haben, das zu verstehen. Natürlich hilft das jetzt bei den Frauen noch besser. Aber das ist ja ein Bild, das wir alle Geschlechter, wie viele sie auch jetzt gerade haben, also dass das natürlich jetzt gerade natürlich gilt, ja, ganz, ganz klar. Und diese Form der Wehen, die es jetzt gerade hier gibt, Das sind Dinge, die sind ja nicht schön. Keine Frau, die ein Kind auf die Welt bringt, wird sagen, ich bin scharf auf Wehen. Natürlich, aber jede weiß, das gehört dazu. Das heißt, das Auflösen der alten Systematik, wie wir sie kennen, wie wir sie miteinander erleben, zur Zeit erleben und miteinander erleben werden, ganz eindeutig erleben werden, gehört mit zu den Vorbereitungen der Zielzeit unseres Gottes. Lasst euch nicht verführen. Die Jesus kommt, Wehen sind mit dabei, selbstverständlich. Und es gilt auch für alle, die bewusst an Jesus Christus glauben, dass ihr unter dem Nein in dieser Welt steht. Ihr werdet das Nein für Jesus Leute erleben. Wir haben schon im Gebet das gehört, ganz andere Welten, in denen Jesus Leute heute auf diesem Planeten unterwegs sind, erleben das ja schon viel größerer Dichte und Bedrängnis und Deutlichkeit, wie das Nein über ihrem Leben steht. Und das Nein für die Jesus-Leute gehört mit in die Zielzeit hinein. Ganz eindeutig. Und für diese Zielzeit zählt kein Ersatz für Jesus zulassen. Vorsicht in den Jesus kommen wehen. Das Nein gilt für euch und Mund auf für Jesus, Mund auf für Jesus. Das Thema der Mission, der Evangelisation wird von Jesus, gerade wenn die Zielzeit spannend auf uns zukommt, besonders thematisiert. Er sagt nicht, packt euer Köfferchen ein, macht die Türen zu, lasst die Jalousien runter, bunkert euch ein, Jesus, das können wir sowieso nicht. Sondern Front zeigen, Kante zeigen, Jesus zeigen. Das ist es, was jetzt tatsächlich in der Zielzeit für uns wichtig ist. Was ein wunderbarer Text. Diese wunderschöne Selbstverständlichkeit, mit der von der Wiederkunft Jesu gesprochen wird, diese Klarheit, mit der hier Jesus zum Ausdruck bringt, dass er nun auch tatsächlich mit uns unterwegs sein möchte und was in der Zielzeit für uns gilt. Und jetzt kommen wir zum Schluss noch auf die unerwartete Hauptaufgabe, die wir zu erfüllen haben. Und die unerwartete Hauptaufgabe, die wir zu erfüllen haben, die zeigt sich in dem allerletzten Vers, den wir gelesen haben. Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig. Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig. Die entscheidende Aufgabe der Jesus-Leute lautet, dranbleiben. Dranbleiben. Das ist so dermaßen wichtig. Dranbleiben. Ich weiß, ob das uns klar ist. Ich habe in diesen Tagen mit einer Person gesprochen, die mir so nebenbei sagte, ich war in den letzten 2 Jahren ja jetzt in keinem Gottesdienst. Mir blieb wirklich kurzfristig der Mund offen stehen. Und nicht nur, dass die Person das gesagt hat, sondern dass es auch jetzt gar nicht so schwierig empfunden wurde. Aber was ist denn da abgelaufen? Wenn ich mich ausklinke aus der Gemeinschaft der Jesus, da komme ich vielleicht nicht ans Ziel. Ich komme vielleicht nicht ans Ziel. Als Jesus Christus euer Leben, in unser Leben hineingegriffen hat, hat er uns in den Marathon der Nachfolge, des Dranbleibens hineingenommen. Und da will ich zum Ziel kommen. Das braucht natürlich alle meine Kräfte. Das braucht natürlich auch meine Konzentration. Das enthält natürlich auch Durststrecken. Das benötigt natürlich Ermutigung. Da helfen Teiletappen, alles, das, ganz, ganz klar. Aber es bleibt dabei, ich muss einfach durchhalten. In den letzten paar Urlaubstagen, die wir hatten, haben wir noch genutzt und sind hier noch so Richtung Rhein, geradelt rechts und links hoch. Und ich gehöre mir aus dieser aussterbenden Sorte von Menschen, die doch kein E-Bike hat. Sind ja auch noch ein paar da. Wenige. Also ich habe auch noch eins. Also mir fehlt es noch, aber meine Frau hat eins. Und es gibt es immer natürlich eine innere Konkurrenz, ist ja ganz klar. Das kann man gar nicht verhindern. Ich plädiere für möglichst flach, sie plädiert für Berge. Denn bei flach habe ich noch eine Restchance, deswegen bin ich immer für Rhein. Rhein ist eben, das geht. Ja. Schwarzwald ist schwierig für mich. Ja. Aber Rhein ist gut, nur beim Rhein habe ich dann irgendwann natürlich die Konditionsprobleme auch. Ne. Irgendwann greift das dann. Ja, sie stellt aus Eco noch auf Dynamik und fährt fröhlich in die Feierabendrunde ein, in den Sonnenuntergang, gelassen und locker und aufrecht. Und ich 200, 300, 400 Meter hinter ihr denke, Herr, erbarm dich. Vielleicht kann ich den Herzschrittmacher höher stellen. Und ich komme an. Ich muss aber ankommen. Am Ende ist nicht, ob es schön ist am Ende, sondern ob ich angekommen bin. Was brauchst du zum Ankommen? Du musst deine Lage erkennen. Ich bin ein Marathon. Es ist kein Sprint. Ich bin ein Marathon mit Jesus. Ein paar von euch haben die ersten Jahre hinter sich. Manche haben schon die ersten 40 Jahre hinter sich. 50, 60. Ein paar schon 70. Ich muss meine Lage erkennen. Ich bin ein Marathon. Ich muss den Anschluss ans Hauptfeld halten. Manche von uns sind nach hinten gerutscht. Nimm den Kontakt zum Hauptfeld der Jesus-Leute wieder auf. Bitte, radel nicht allein. Ich brauche eine kontrollierte Laufleistung. Dein 50-Meter-Sprint im Marathon ist albern. Dass ich dranbleibe einer Kontinuität der Nachfolge mit Jesus. Und wenn du deine Lage erkannt hast, Anschluss ans Hauptfeld hast und eine kontrollierte Laufleistung drauf hast, dann kannst du auch anderen helfen. Ja, tatsächlich. Da ist noch so einer ohne E-Bike. Und dem kannst du vielleicht ein bisschen die Hand auf den Rücken legen und ihn ein bisschen nach vorne schieben. Und du musst dich immer nach vorne orientieren, nie nach hinten. Und hör nur auf den Trainer. Und sieh das Ziel. Sieh das Ziel. Okay? Vor dem Fahrradfahren waren wir wandern. Da waren wir leistungsmäßig auf einer Ebene. Dann kommst du an, am Parkplatz. Hast deine Schuhe an, die Ausrüstung, dein Rucksack. Was machst du jetzt? Und setz dich erstmal hin. Pack's erstmal aus. Vesperst eine Runde. Schaust den Berg an. Aber der stört, also drehst ihm den Rücken zum Berg. Guckst eher ins Tal. Und es ist schön da. Manche auch gehen an dir vorbei, gehen wandern. Aber du bist da. Es ist dein Wandertag heute. Ich glaube, manche sehen christlichen Glauben so. Abends packen sie ihr Essen wieder ein. Und sag, was für einen intensiven Wandertag habe ich heute gehabt. War gut. Ich bin auch so fertig vom Wandern. Hallo. Als Jesus dir gesagt hat, komm, folge mir nach, hat er dir die Wanderschuhe angezogen. Er hatte den Rucksack umgeschnallt. Er hat dir ein Ziel vor Augen gestellt, sein Kommen. Und jetzt geh ihm nach, jeden Tag. Schritt für Schritt. Und glaub mir, jeder Tag bringt dich dem Jesus-Tag einen Tag näher. Deswegen schließt auch die Bibel genau mit dem Satz. Herr Jesus, komme bald. Ja, ich komme bald, sagt er. Amen. Ja, Herr Jesus. Ich bete und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir glauben an dich. Wir glauben an dich, den Gekreuzigten, den Auferstandenen und den wiederkommenden Herrn. Und unsere ganze geistliche Intuition spürt dein Kommen. Nein, wir leben nicht in einer apokalyptischen Endzeit. Wir leben in einer eschatologischen Zielzeit. Und deswegen wachen wir auf, richten uns auf, packen unsere Vesperdosen ein, ziehen die Schuhe nochmal straff, gehen Schritt für Schritt, Herr Jesus, dir entgegen. Wollen keine Ersatzstoffe für dich, wissen um die Zeit der Wehen, sehen über unsere Leben das Nein der Gesellschaft, weil wir an dich glauben und machen den Mund auf für dich. Herr Jesus, wir gehen dir entgegen und wir bitten dich, du unvergleichlicher Herr, du gekreuzigter, du auferstandener, du wiederkommender Herr, sei barmherzig mit uns, halt uns zusammen im Lauf, hilf denen, die das Hauptfeld verlassen haben. Gib denen Mut, die Kraft haben, andere zu unterstützen. Richte die auf, die gestürzt sind. Locke die raus, die Dauerparker sind. Lass uns miteinander dir Schritt für Schritt für Schritt entgegengehen. Und wir danken dir, dass du es bist, der kommt. Du hast gesagt, wir verlassen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich. Wir erwarten dich. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.